Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir glauben können, was Gott gesagt hat und dass es nach unserem Glauben geschehen wird, weil wir nicht glauben, was wir wollen, sondern glauben, was Gott zugesagt, was er verheißen hat. Wir haben eine Anzahl Fürbitten, die wir dem Herrn noch bringen werden. Es ist viel Not in dieser Welt und wir alle werden froh sein, wenn wir uns hier verabschieden können, um bei dem Herrn zu sein. Es steht ja geschrieben, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und die ihn lieben, lieben auch alle, die aus Gott geboren sind, lieben als seine Kinder, lieben sein Wort. Es greift eins in das andere, ist voneinander nicht trennbar. Die Liebe zur Wahrheit kann nur in denen sein, die durch die Wahrheit des Wortes und durch den Geist der Wahrheit zu neuem Leben hindurchgedrungen sind, die dadurch göttlichen Geschlechts wurden und als Söhne und Töchter Gottes die Verbindung zu Gott bekommen haben. Wir sind dafür dankbar. Als Bruder Schmidt aus Jesaja 48 die Verse gelesen hat, schaute ich schon auf Vers 17 und dann stellte ich fest, dass er ihn auch noch las. Also brauche ich ihn nicht mehr zu lesen. Er wurde mir in dem Zusammenhang so groß. Ich, der Herr, dein Gott, bin es, der dich lehrt, zu tun, was dir zum Heil dient, der dich auf dem Wege leitet, den du gehen sollst. Es gibt nur einen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben, nur ein Heil, nur einen Namen, in dem dieses Heil ist. Und das ist der Name Jesus. So wird es bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Es sind Menschen, die sich mit dem neuen Namen Gottes befassen und haben den für uns wichtigen Namen in seiner göttlichen Bedeutung noch gar nicht erfasst. Sie greifen nach den Dingen, die gar nicht für sie bestimmt sind, denn dafür gibt uns Gottes Wort die Garantie, dass der Name Jesus bis ans Ende gelten wird. In diesem Namen werden sich alle Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und wenn die Erwähnung vom neuen Namen da ist, so können wir es aus der Heiligen Schrift ersehen, dass es erst für Israel zutreffen wird, so wie sich Emmanuel als Jesus geoffenbart hat, so wird sich Jesus dann als Emmanuel offenbaren. Und sie werden sagen, das ist der Gott, auf den wir gewartet haben, der Herr, auf den wir geharrt haben. Wir brauchen keine neue Fantasie, wir brauchen neue Offenbarung des alten Wortes Gottes, um die Zusammenhänge zu sehen, wie Gott sie sieht, aufzunehmen und demütig mit unserem Gott zu wandeln, um ihm wohlzugefallen. Ich Ich habe noch zwei Dinge zu erwähnen. Bruder Ross rief vorhin an und lässt alle ganz, ganz herzlich grüßen. Er befindet sich auf einer vierwöchigen Erholungskur und es steht ihm ganz bestimmt zu. Eines Tages wird sie wohl auch mir zustehen. Dann, Bruder Schmidt sagt, hoffentlich bald. Ja, so Gott will. Dann fragte mich unser Bruder aus Saarbrücken, wie es denn in Zaire gewesen ist. Ich habe es hier ja bereits erwähnt. Es war ein Durchbruch für die Wahrheit, ein Siegeszug Jesu Christi. Dafür waren wir sehr dankbar. Ich saß auch dem zweithöchsten Mann des Landes gegenüber, habe die Dinge erledigen können, die wichtig waren, um unseren Brüdern dort die Möglichkeit der freien Zusammenkunft zu ermöglichen. Gott hat zu allem Gnade geschenkt und wir hatten diesmal wohl die größten Versammlungen. 2.000-3.000 Menschen kommen sehr schnell, aber diesmal ging es über 6.000-8.000 hinaus. Es war nur noch ein Heer von Menschen, die da zusammenströmten, das Wort Gottes zu hören. Ich weiß nicht, wie ihr empfindet. Es gibt Menschen, die sich freuen, wenn nur wenige kommen. Und dann suchen sie in der Schrift und dann finden sie noch ein Wort. Es ist des Vaters Wohlgefallen, der kleinen Herde das Reich zu geben. Und sie finden noch eine Schriftstelle, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und man könnte damit fortfahren. Aber wenn Sie richtig lesen würden, dann fänden Sie auch Apostelgeschichte 2, dann fänden Sie auch Apostelgeschichte 4, wo einmal von 3.000 und einmal von mehr als 4.000 die Rede ist. Sie fänden die Evangelien, wo Menschen in großen Scharen kamen, weil sie hörten, weil sie miterlebten, dann würden sie auch finden, dass der Herr 5.000 Männer, ungerechnet Frauen und Kinder, auf einmal speiste. Wie groß mag da die gesamte Schar gewesen sein, wenn allein unter den Männern 5.000 waren? Wie viel war es dann insgesamt? Ich sag euch, wie ich empfinde, je mehr, je besser. Umso mehr Seelen zum Herrn kommen, umso tiefer ist die Freude in meinem Herzen. Und ich weiß, dass auch Gott Freude darüber empfindet, wenn Menschen zu ihm kommen. Ich hatte es wohl in Zürich erwähnt, vielleicht auch in Salzburg. Die Versammlungen in den USA waren auch sehr gut. Nur das Gespräch in den darauf folgenden Tagen hatte eine etwas unschöne Auswirkung. Aber die Versammlungen waren einmalig. Und Gott hat neue Türen aufgetan, hat gesegnet unter Menschen, die bis dahin noch nichts erfahren hatten von dem, was Gott in unserer Zeit getan hat. Für uns wird das ungewöhnlich, wenn unser Bruder, der so allgemein am Klavier sitzt, dort sitzen bleiben würde und plötzlich, wenn etwas ganz Gewaltiges kommt, dann haut er auf die Tasten mitten in der Predigt und alles Volk jubelt und jauchzt. Die einen rufen Halleluja, die anderen Preis sei Gott. Und das ging so während der Predigt. Vielleicht ist es auch deshalb, weil man in anderen Ländern in einer etwas anderen Art spricht, da kommt noch was, da muss es kommen, da kann ich nicht so sprechen wie hier. Besonders nicht, wenn unsere afrikanischen Freunde, wenn sie aus der Karibik von überall zusammenkommen, die haben alle eine andere Mentalität. Wenn Gottes Wort ihnen groß wird, dann schlafen sie dabei nicht ein. Dann kommt was, dann kommt was. Dann kommt Halleluja, dann kommt Preis sei Gott, dann kommt Amen. Und wie gesagt, der Bruder, der am Klavier saß, es schien, als habe er nur darauf gewartet, dass etwas Besonderes, dass ein Höhepunkt in der Verkündigung kommt. Und jedes Mal, wenn etwas für ihn Gewaltiges kam, dann hat er auf die Tasten gehauen, von rechts nach links und von links nach rechts. Und alles Volk hat gelobt und gepriesen. Und nachdem das dann vorbei war, habe ich wieder weiter predigen dürfen. Was würde es sein, wenn auch wir innerlich ein bisschen bewegt werden würden? Wenn Gottes Geist, wie wir singen, noch einmal wirken könnte, so dass wir gar nicht nachhelfen müssen, im Gegenteil, dass wir sagen könnten, wie der Prophet Jeremia sagt, und mühe ich mich, es aufzuhalten, so vermag ich es nicht, denn es brennt in meinen Gebeinen wie ein Feuer. So müsste es sein. Unser Herr spricht, ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Ist es nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Und dieses Wort soll nicht leer zurückkommen, wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Während wir nun all diese Gebetsanliegen dem Herrn bringen, auch für unseren Freund aus dem Teheran, ich erfahre hier, dass er im Krankenhaus liegt. Wir wollen all die Gebetsanliegen jetzt noch dem Herrn gemeinsam bringen. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir haben in deinem Wort gelesen, dass du deine Ehre keinem anderen gibst. Du möchtest dich verherrlichen, dein Wort bestätigen, deine Verheißungen einlösen. Geliebter Herr, wir geben uns nicht damit zufrieden, dass wir dein Wort gehört haben und die Verheißungen in uns tragen. Wir möchten dein Wort bestätigt sehen. Wir möchten deine Verheißungen erfüllt sehen. O Gott, wir möchten froh werden in deiner Gegenwart. Geliebter Herr, all die Fürbitten, die Gebetsanliegen, die Nöte, die uns gebracht wurden, die bringen wir dir, treuer Gott. Schau du vom Himmel herab. Lass uns Gnade finden vor deinem Angesicht. Nimm doch alle anderen Geister, die störend sind, hinweg. Komm du mit deinem Geist, bring uns zur Ruhe in dir, o Herr, zu dem uneingeschränkten Vertrauen zu dir, dass du alles wohl machen wirst. Geliebter Heiland, sei du gegenwärtig, wie du es verheißen hast. Berühre alle, die darauf warten, dass ihnen Hilfe zuteil wird. Möge es jetzt sein, nah und fern, im In- und Ausland, überall, wo Menschen ihre Blicke zu dir emporrichten, und ihre Hilfe von dir erwarten. Herr, du hast noch keinen enttäuscht, der sein Vertrauen auf dich gesetzt hat. Möge es auch jetzt so sein, dass dein Arm ausgestreckt ist und du Wunder und Zeichen geschehen lässt und dein Wort bestätigst. Anbetung und Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Geliebter Heiland, berühre heute unsere Herzen. Mach uns stille in deiner Gegenwart. Und wenn wir über dein Kommen reden, lass uns dessen inne werden, dass es notwendig ist, bereit zu sein, wenn du kommst, um mitzugehen in deine Herrlichkeit. Segne uns jetzt alle in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich möchte einige Schriftstellen lesen, die das Kommen des Herrn betreffen. Es ist ja das Thema, um das es in diesen Tagen geht. Und es gibt kaum eine Glaubensrichtung, die das Evangelium verkündigt, ganz gleich wie, die nicht damit rechnet, dass der Herr wiederkommt, dass er bald wiederkommt. Und es mag uns fast überraschen, dass selbst der Papst darüber gesprochen hat, dass die Wiederkunft des Herrn und die Aufrichtung des Reiches Gottes nahe sein muss. Worum es uns geht, ist zu wissen, wie die Dinge vorher sein sollen, sein müssen und dann auch bei der Wiederkunft des Herrn sein werden. Darauf warten, wie wir gesagt haben, viele. Darüber wird gesprochen, geschrieben, gepredigt. Die Frage ist, was geht dem Kommen des Herrn voraus, ehe wir Anteil haben können an der Entrückung, an der Verwandlung? Müssen wir an dem Anteil haben, was der Entrückung und der Verwandlung vorausgeht? Es ist ja ein Werdegang, eine Herausrufung, eine Zubereitung, die innerhalb derer geschehen und geschieht, die Anteil haben werden, wenn der Herr kommt. Und deshalb haben wir begriffen, dass die göttliche Botschaft, das prophetische Wort, den Dingen, die sich erfüllen werden, vorausgehen muss. Deshalb hat der Herr gesagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ehe der Tag des Herrn kommen kann, muss der Tag Jesu Christi kommen, der Tag der Heimholung derer, die auf ihren Bräutigam warten. Er hat die Verheißung gegeben im Johannesevangelium im 14. Kapitel und dann im 3. Vers gesagt, dass er wiederkommen wird, um uns zu sich zu nehmen, damit wir da sein sollen, wo auch er ist. Aber ich möchte euch heute einige Stellen lesen, um euch zu zeigen, dass sie eingeordnet werden müssen, nicht nur gelesen, nicht nur darüber gesprochen. Sie müssen eingeordnet werden, in den Zusammenhang gebracht werden, in den sie hineingehören. Wir leben ja in einer Zeit, in der eigentlich alles drunter und drüber geht. Man weiß nicht mehr, wo die Dinge, die gegolten haben, geblieben sind. Und Bruder Brenham sagte ja schon vor langer Zeit, die Menschheit wird dahin kommen, dass sie einer großen Irrenanstalt gleicht. Alles geht drunter und drüber, alles ist irre und wirre. Politiker wissen keinen Rat mehr. Sie sagen jetzt, was sie in der nächsten Legislaturperiode machen werden, anstatt es jetzt zu tun, was getan werden müsste. Menschen werden hingehalten, aber im Geistlichen darf es nicht so sein. Wenn schon irdisch betrogen wird, ist es sehr schlimm. Aber wenn geistlich betrogen wird, dann ist es nicht gut zu machen. Und deshalb, wenn es um die Verkündigung des Wortes Gottes geht, dann muss heiliger Ernst, dann muss die Sache stimmen, die vorgetragen wird. Dann kann nicht nur geredet werden, dann muss Gott zu Worte kommen durch sein Wort und durch seinen Geist, um uns in das einzuführen, was notwendig ist. Bruder Schmidt hat es ja gelesen in Jesaja 48. Hier steht, Geheimgehaltenes, Neues, lasse ich dich wissen, wovon du nichts gewusst hast. Gott lässt Neues wissen. Das Neue kommt aber aus dem alten Wort Gottes, wird lediglich beleuchtet und dann auf den Leuchter gestellt, damit man es sehen kann. Ich beginne mit dem Lesen in Matthäus Kapitel 24. Das sind so die bekanntesten Stellen, die ich ganz kurz streifen will. Und dann lese ich weiter aus der Predigt Bruder Brenhems. Matthäus 24, hier ist es Vers 3, der zunächst von Bedeutung ist. Im zweiten Vers hat er gesagt, wahrlich, ich sage euch, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Damit war Ankündigung des Gerichts. Und in Vers 3 lesen wir, als er sich dann auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger, als sie für sich allein waren, an ihn mit der Bitte heran, sage uns doch, wann wird dies geschehen? Das war die erste Frage. Wann wird der Tempel zerstört? Wann wird das Gericht über Jerusalem und das Volk Israel kommen? Wann wird dies geschehen? Das war die erste Frage. Die zweite lautet, und welches ist das Zeichen deiner Ankunft oder Wiederkunft? Ist das gleiche? Das war Frage 2. Und Frage 3, und der Vollendung der Weltzeit. Also ganz klar drei Fragen. Und auf diese drei Fragen muss es notgedrungen drei Antworten geben. Und sie müssen zusammenpassen, sie müssen dahin gestellt und gegeben werden, wohin sie gehören. Ehe wir weiterlesen aus Matthäus 24, möchte ich aus 1. Korinther 15 lesen, um uns die Einteilung, die von dem Apostel gegeben wurden, uns vor Augen zu führen. 1. Korinther, Kapitel 15, hier wird von Vers 20 darüber gesprochen. Ich lese von Vers 23. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung, als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft. Drittens, danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt. Eine wunderbare Einteilung im Worte Gottes. Christus, der Erstling, danach bei seiner Wiederkunft diejenigen, die ihm angehören, und dann das Ende, wenn das Reich Gottes seinen Anfang nehmen wird. Ich lese weiter aus Matthäus Kapitel 24, und zwar Vers 27. Matthäus 24, Vers 27. Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es auch mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Wir merken die Wiederholung der Worte Ankunft, Wiederkunft, je nach Übersetzung, ist sowieso das Gleiche. Also, wie der Blitz im Osten aufgeht und zum Westen leuchtet, in einem Augenblick wird die Wiederkunft des Herrn sein. Das führt Paulus in 1. Korinther 15 von Vers 51 ganz deutlich aus. Und auch das wäre wichtig zu wissen, besonders für alle diejenigen, die Gemeinschaft mit denen haben, die glauben, dass der Herr schon wiedergekommen ist, dass die Auferstehung stattgefunden hat, dass die Entrückung gewesen ist. Besonders für sie müsste es einleuchtend sein, dass sich doch bei der Wiederkunft des Herrn zumindest die Schriftstellen erfüllen müssen, die in dem Zusammenhang stehen. 1. Korinther 15 von 51 bis 54. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden, und zwar im Nu, in einem Augenblick beim letzten Posaunenstoß, denn die Posaune wird erschallen und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Ihr könnt ja weiterlesen. Ich habe noch eine Anzahl Bibelstellen, die berücksichtigt werden müssen. Was lesen wir hier? Keine Theorie, keine Philosophie. Hier lesen wir von dem, was tatsächlich bei der Wiederkunft des Herrn geschehen wird. Die Toten in Christo werden in Unvergänglichkeit auferstehen, so steht es hier geschrieben. Und wir werden verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick. Das Vergängliche muss die Unvergänglichkeit anziehen, das Sterbliche, die Unsterblichkeit. Und dann werden Menschen zu Grabe getragen, die geglaubt haben, dass die Auferstehung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wie die Angehörigen dabei empfinden. Ich weiß nicht, welch eine Antwort sie sich geben und nicht zur Besinnung kommen. Eins ist gewiss, dass Gott all denen Gnade schenkt, die nichts sein wollen, die nichts gelten möchten und die nichts wissen möchten. Es gibt Menschen, die möchten einfach nichts wissen. die können sich mit Paulus vergleichen. Als ich zu euch kam, wollte ich nichts anderes wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten, und alles, was mit ihm zusammenhängt. Halten wir fest, der Herr kommt wieder, und sein nächstes Kommen ist, um die Braut heimzuholen, und deshalb kommt er als Bräutigam. Das war eine meiner Fragen, die ich da stellte, und der Bruder sagte mir, Matthäus 25 ist längst erfüllt. Worauf wartest du noch? Nein, es ist nicht erfüllt. Es wird erfüllt werden, wenn der Herr wiederkommt als Bräutigam, um die Braut heimzuholen. Und dann bin ich nicht mehr hier. Das versichere ich euch. Das sage ich nicht aus Überhebung, das sage ich aus voller Glaubensüberzeugung. Wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen zu holen, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort und nicht mehr hier. Könnt ihr alle Amen dazu für euch selber auch? Glaubt ihr es nicht auch? Wenn der Herr wiederkommt, dann kommt er doch, um uns heimzunehmen. Nicht um mir eine Philosophie aufzurichten, uns im Jammertal zu belassen, sondern heimzunehmen, wo keine Träne, kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Das wäre dann Matthäus 25, wo geschrieben steht, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Wohl dem, der dann noch Offenbarung 19 liest, wo steht, dass die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und wahrlich, das ist im Himmel. Auch das wurde in Frage gestellt, aber mich kriegen keine 1000 Pferde vom Worte Gottes weggezogen. Ich bin aus dem göttlichen Samen des Wortes wiedergeboren worden und meine Verbindung ist ohne Anstrengung eine göttliche Verbindung durch den Geist und das Wort Gottes. Wenn hier geschrieben steht, in Offenbarung 19, Vers 1, danach hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer großen Schar, die im Himmel riefen, Halleluja, das Heil, die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott. Wenn hier Himmel steht, dann ist das Himmel. Ich möchte zu den Verdrehern des Wortes nicht gehören, um keinen Preis. Ich möchte zu denen gehören, die den Respekt dem Worte gegenüber haben, wie sie ihn Gott gegenüber haben sollten. Aber die Gottesfurcht ist von den Menschen gewichen. Und die letzten Tage sind da. Lehrer über Lehrer kommen mit immer neuen Offenbarungen. Und ich sag's euch, man wird innerlich zutiefst getroffen, wenn man hören muss, nachdem ich die Frage stellte, ja, wie kommt es denn, wenn der Herr 63 wiederkam, dass Bruder Brenim im November 65 noch auf ihn wartete und sprach, ihr wisst, wir warten auf das Kommen des Herrn. Und als er mir dann sagte, auch ihm war es nicht geoffenbart, dann war natürlich wirklich zappenduster. Aber, wie ich schon vorhin sagte, es gibt Menschen auf Erden, die dazu bestimmt worden sind, das Wort der Wahrheit zu hören, in der Wahrheit zu bleiben und darin geheiligt zu werden. Sie haben Anteil am Wort und deshalb Anteil an dem, was im Worte verheißen wurde. Diese große Schar im Himmel, von der steht weiter geschrieben. Dann hörte ich, Offenbarung 19, Vers 4, dann hörte ich ein Getön, das klang wie der Jubel einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Krachen starker Donnerschläge, als sie riefen, Halleluja, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das sind wahrhaftige Worte Gottes, die sich buchstäblich erfüllen werden. Wir lesen weiter aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 37. Und ich möchte, dass ihr im Gedächtnis und Herzen Vers 27 behaltet. Dazwischen liegen ja nur einige Verse. Matthäus 24, 27 sagt, dass der Herr wiederkommen wird als Menschensohn, wie der Blitz vom Osten aufgeht und zum Westen leuchtet, so wird er wiederkommen. Und dann lesen wir in Vers 29 von der großen Drangsal und die Sonne verfinstert sich und der Mond verliert seinen Schein, die Sterne fallen vom Himmel und die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Merkt euch, vorher stand, dass er wiederkommen wird und dann die große Drangsal und dann verfinstert sich die Sonne, sechstes Siegel, und die Kräfte des Himmels werden bewegt. Und dann steht in Vers 30, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Merkt euch das Wort wehklagen in diesem Zusammenhang. Es gibt mehrere Stellen, ich lese drei. Hier steht geschrieben, dass alle Geschlechter der Erde wehklagen werden. Das geschieht nicht, wenn der Herr wiederkommt, um die Braut heimzuholen, dann läuft alles weiter. Das Evangelium geht zu den Juden. Die beiden Propheten verrichten ihren Dienst. Wir haben das Hochzeitsmahl des Lammes in der Herrlichkeit. Wenn er aber wiederkommt, mit großer Kraft und Herrlichkeit, als König der Könige und als Herr der Herren, das ist ein anderes Kommen als das Kommen als Bräutigam. Wenn er als Bräutigam kommt, dann steht nichts vom Heulen und Wehklagen. Dann steht nur, die bereit waren, gingen mit ihm ein und die Tür war verschlossen. Warum können wir die Dinge nicht lassen, wo sie hingehören? Bitte, glaubt es mir, der Heilige Geist hat das Wort geschrieben und inspiriert. Und wenn derselbe Heilige Geist in uns ist, dann werden wir jedes Wort Gottes in dem Zusammenhang lassen, in dem es geschrieben wurde und steht. Alles andere sind irre Geister, die alles durcheinander bringen. Schaut, dieses Kommen ist, wie ich schon sagte, das Kommen in Herrlichkeit als König der Könige, als Herr der Herren. Und dann werden die Geschlechter der Erde heulen. Behalte das Wort wehklagen, wie schon gesagt wurde. Und dazu lesen wir Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, Offenbarung 1, Vers 7, seht, er kommt mit den Wolken. Haben wir das eben nicht gelesen? Haben wir es eben nicht gelesen? Alsdann werden sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Matthäus 24, Vers 30. Und hier steht, seht, er kommt mit den Wolken und sehen werden ihn die Augen aller, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden um ihn alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Merkt ihr, dass die Dinge zusammengehören? Und ihr braucht sie nur noch zu Sacharja Kapitel 12 zu nehmen, um da den Zusammenhang zu haben. Um ihn werden sie wehklagen, nicht nur allgemein um ihn. Ich lese hier zum Teil aus der Menge-Übersetzung und wo die Luther zutreffende ist, aus der Luther. Sacharja 14, Vers 10. So dann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und um mich wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt. Die dritte Bibelstelle vom Wehklagen. Und in welchem Zusammenhang steht's? Wenn er kommen wird als Bräutigam? Nein. Dann kommt er um die Braut in die Herrlichkeit zum Hochzeitsmahl zu nehmen. Aber dann, wenn er wiederkommt mit großer Macht und Herrlichkeit, dann werden sie auf ihn blicken und werden wehklagen. Und besonders das Volk Israel, die Juden, die ja heute, das wissen alle Eingeweihten, nicht glauben, dass der Messias Gott ist. Sie glauben an das Kommen des Messias, aber sie glauben, dass der Messias ein Mann wie David ist, ein von Gott besonders gesegneter, gesalbter, hervorragender Mann, ein ganz besonderer Mann. Ich habe genügend Unterhaltungen gehabt. Ich weiß es. Auch von denen, die die Schriftstellen des Alten Testaments lesen und dabei weinen. Und trotzdem sagen sie, der Messias ist ein Mensch, ein besonderer Mensch. Er ist Mensch geworden um der Menschen willen. Und dann werden sie sehen, dass er, den wir als Menschensohn kennen, plötzlich vor ihnen steht, als Herr, als König. Und sie werden wehklagen und sagen, wir haben Gott in Menschengestalt nicht erkannt. Dieses Kommen, von dem wir jetzt lesen, sich erfüllt, wird Israel und die ganze Welt betroffen sein. Und man wird erkennen, dass dieser Jesus von Nazareth nicht nur ein Lehrer war, nicht nur ein Prophet war, nicht nur ein besonders bevollmächtigter Mann war. Man wird erkennen, er ist der Herr. Man wird wehklagen und sagen, oh, wie haben wir das nur tun können? Man wird wehklagen wie um den Erstgeborenen, so haben wir es hier gelesen. Man kann in dem Zusammenhang viele Stellen lesen. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium noch ein wenig mehr. Matthäus Kapitel 25 diesmal. Und da werdet ihr in etwa das Gleiche sehen. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden. Wir begreifen, dass es verschiedene Kommen des Herrn gibt. Und wir sind dankbar, dass wir es einteilen dürfen, dass wir es sehen dürfen, wohin es gehört. Eines wollen wir uns für immer merken. Bei jedem Kommen des Herrn werden die für den Zusammenhang gegebenen Verheißungen buchstäblich und wortwörtlich erfüllt werden. Keine Deutung, keine Theorie, sondern sie werden auf ihn schauen, den sie durchbohrt haben. Und was uns betrifft, wir werden ihn sehen, wie er ist, und dann werden wir ihm gleich sein. So sagt es die Heilige Schrift, und dabei bleibt es. Gerade in dem Zusammenhang stehen ja die mahnenden Worte in 2. Thessalonicher 2 von Vers 1. Wir richten aber in Betreff der Ankunft oder Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm eine Bitte an euch, liebe Brüder. Also, hier ist von der Ankunft des Herrn die Rede und unserer Vereinigung mit ihm. In Klammern steht hier Entrückung. Das könnte auch ohne Klammern stehen, denn sie ist gemeint. Und ihr wisst ja, ich habe es gestern Abend bereits erwähnt, als Henoch entrückt wurde, da war er nicht mehr gefunden auf Erden. Und heute steht man vor Menschen, die sagen einem dreist ins Gesicht, der Herr ist gekommen, der Bräutigam ist da, wir sind entrückt, die Auferstehung hat stattgefunden und sie sind alle da, wie sie vorher waren. Ohne Verwandlung im Herzen oder am Leibe. Belügen sich selbst und andere und ziehen, Gott sei es geklagt, den größten Propheten aller Zeiten mit in ihr eigenes Verderben. Und das ist das Verwerflichste an all diesen verderblichen Lehren. Es hat, und das sage ich jetzt mit voller Absicht, in der gesamten Kirchengeschichte falsche Lehren gegeben, aber eine Zusammenfassung von irrsinnigen und absolut verblödeten Irrlehren, wie sie jetzt in der Botschaft zu finden sind, hat's nicht gegeben in der gesamten Kirchengeschichte. Und würde man alle zusammenfassen, sie brächten das Gewicht nicht auf die Waage, wie all die verderblichen Dinge, die sich angehäuft haben. Wir kennen immer mehr, warum die ganze Hölle sich aufgemacht hat, um uns zu zerstören. Und ich sage euch auch warum. Es geht nämlich gar nicht um mich. Es geht um das Wort Gottes. Würde ich nicht die Verantwortung Gottes haben, gebunden im Geist an dieses Wort Gottes, um es in alle Welt zu tragen? Der Teufel würde mir das Geleit mit Fanfaren und Trompeten herzlich gerne geben. Und es fänden sich auch solche, die ihm unbezahlt zur Verfügung stünden. Aber es gibt Menschen, die haben noch Gottesfurcht und die haben Verantwortung aufgrund einer göttlichen Berufung. Die Verantwortung besteht darin, das Wort Gottes in Reinheit, in Wahrhaftigkeit, mit ehrlichem Herzen den Menschen weiterzugeben. Dankbar können wir sein, dass Gott uns ein reines Wort hinterlassen hat, siebenfach geläutert. Und auch die Botschaft der Endzeit ist ein wahres und reines Wort. Aber sie muss in das Wort zurückgeführt werden, darf davon nicht getrennt sein. Was wäre geschehen, wenn Paulus und die Apostel ihre Lehre getrennt hätten von dem, was Propheten vorher gesagt haben? Wir wissen doch, wohin die Dinge führten, als Menschen sich von der Originallehre der Apostel trennten. Schon im ersten Sendschreiben steht geschrieben, in Offenbarung 2, du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast Lügner in ihnen erkannt. Ja, was war's? Sie sagen ja, wir sind auch Apostel. Ja, Moment mal bitte, dann haltet mal nicht Predigt. Und das genügte. Schon haben sie die festgenagelt und gesagt, hier, so nicht, mit uns nicht. Du predigst nicht, wie Paulus gepredigt hat. Das, was du hier sagst, stimmt nicht mit den Aposteln überein. Da ist die Tür. Ihr seid falsch. Raus mit euch. Wisst ihr, wir sind ja manchmal so kompromissbereit. Als Gläubige haben wir ja die Liebe. Es gibt sogar Menschen, die den Teufel lieben. Ich mache keinen Witz. Das stimmt. Ich habe sogar ein Buch, ich lese es sehr selten und auch sehr wenig. Aber vor vielen Jahren habe ich das schon gelesen, wie ein Mann eben dargelegt hat, dass die Liebe Gottes abgrundtief ist und abgrundhoch ist und so weiter. Und in dieser abgrundlosen Liebe Gottes hat auch der Teufel noch seinen Platz. Ich sage euch, wo der Teufel seinen Platz hat. Der Teufel hat seinen Platz im Abgrund, aber nicht in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist dem Samen Gottes, den Kindern Gottes angediehen, aber nicht dem anderen Samen. Es waren zwei verschiedene Samen. Aber es gibt auch unter den Gläubigen, das ist der Punkt, den ich herausstellen wollte, Menschen, die stellen die Liebe so schön über alles. Und das möchten wir herzlich gern. Wehe uns, wenn wir die Liebe Gottes nicht ausleben. Wehe uns. Aber die Liebe Gottes bleibt für immer die Liebe zur Wahrheit. Und die Liebe zur Wahrheit ist die Liebe zum Worte Gottes. Und wer in Gott bleibt, der bleibt in seinem Wort. So steht's immer wieder geschrieben. Liebe ja, aber Liebe zum Worte Gottes. Hier steht geschrieben, 2. Thessalonicher 2, in Vers 11 und 12. Und aus diesem Grunde, ach, zu eigen gemacht, vielleicht auch noch Vers 10. Und durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit für die, welche deshalb verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit verlassen haben oder sich nicht zu eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu erlangen. Gott hat uns dazu bestimmt, in seiner Liebe geborgen zu sein. Gott hat uns dazu bestimmt, in seinem Worte zu bleiben. Nicht über die Schrift hinaus zu gehen. Und glaubt es mir, am Ende wird der Herr eine Wortbraut haben. Keine Deutung, keine Verwirrung und Verirrung. Er wird eine Wortbraut haben, in der jede Verheißung Gottes Wirklichkeit geworden ist. Lass mich ganz kurz aus dieser so gewaltigen Predigt mit dem Titel Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart noch schnell ein wenig lesen. Christus ist das Geheimnis Gottes geoffenbart. Hier sagt Bruder Brenhim, die Bibel ist ein prophetisches Buch. Sie ist ein geschichtliches Buch. Sie ist ein Buch der Liebe. Sie ist ein Buch der Gesänge, der Psalmen. Sie ist ein Buch des Lebens. Und darinnen findet ihr Christus. Er war in den Propheten. Er war in den Psalmen. Er war in der Geschichte. Er ist in der Bibel, in all den Dingen, die noch kommen sollen. Und das ist für mich ein ganz besonderer Ausspruch. Er ist in der Bibel, das wissen wir. Er ist ja die Hauptsumme alles dessen, was geschah, aber auch die Hauptsumme dessen, was noch geschehen muss. Und hier sagt Bruder Brenhim, und er ist in der Bibel, auch in den Dingen, die noch kommen sollen. Aber nicht als Philosophie, als Realität. Als Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Ich lese weiter. Er ist derselbe. Er war in den Propheten. Er war in den Psalmen. Er war in der Geschichte. Er ist in den Dingen, die noch kommen sollen, derselbe in Ewigkeit. Wenn ihr es aufschreiben wollt, Hebräer 13, Vers 8. Er sollte der Erste sein, wenn er das ist. Und wir glauben es, nicht wahr? Dann sollte er das Hauptthema unseres Redens, unseres Denkens, unseres Singens, unseres Vorangehens sein. Er sollte das beherrschende Thema in unserem Leben sein. Wenn er das Hauptthema der Bibel ist und die Bibel in uns ist, dann sollte er das Hauptthema von allem, was wir tun, sagen oder denken sein. Christus, das stimmt, das ist richtig. Nun gut, wir haben es gelesen, dass er es sein sollte. Die Frage, die wir uns stellen müssen, wäre die, ist er's? Hat er's werden können? Ist Christus in deinem Leben, in meinem Leben, in meinen, in unseren Gedanken, in unserem Dasein, in unseren Gesprächen, in allem, was uns hier ausmacht oder uns betrifft, hat er den ersten Platz bekommen. In der Bibel, ja, wissen wir. Im prophetischen Wort, ja, das wissen wir. Im Neuen Testament, ja, das wissen wir. In den Evangelien ist von ihm nur die Rede von Geburt bis zur Himmelfahrt. Alles, alles. Da hat er seinen Platz. Da ist er die Hauptperson. Ohne Zweifel wissen wir alle. Wir können sogar noch weitergehen und sagen, er war in den Propheten, er war in den Aposteln, er war in der Urgemeinde, er war. Aber er ist ja nicht der ich war. Er ist ja der ich bin. Der ich bin. Er möchte heute sein, was er gestern war. Dir, mir, uns. Der Gemeinde. Er möchte heute in der Gemeinde das sein, was er gestern war. Er möchte heute in der Gemeinde den ersten Platz haben. Er möchte durch unsere Reihen gehen können, anklopfen, überführen, retten, befreien, heilen. Er möchte nicht nur gewesen sein, er möchte heute sein. Wenn wir uns dann prüfen, müssen wir sagen, dass so viele Dinge unsere Zeit, auch unser Denken beanspruchen. Und die Heilige Schrift sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit all deinem Denken. Mit all deinem Denken. Und der Feind macht Überstunden, um uns in unseren Gedanken, in unserem Denken zu verstricken, zu verwickeln. In unserem Herzen tragen wir den Herrn, aber er kommt nicht zur Entfaltung. Unsere Gedanken, wie Bruder Brenham sagt, die der Schoß sind, die alles aufnehmen und auf sich einwirken lassen, deren gibt es so viele. Und wir stehen uns selber im Wege, dass Gott nicht so durchbrechen kann, sich nicht so offenbaren kann, wie er sich offenbaren möchte. Bruder Brenham hat nicht nur gepredigt. Er hat ausgelebt. Durch ihn ist das Wort, das er gepredigt hat, als göttliche Wahrheit und Realität bestätigt worden. Und in derselben Weise soll in der herausgerufenen Gemeinde dasselbe Wort in der gleichen Weise bestätigt werden. Aber dann muss es dahin kommen mit uns allen, dass unser Herr den Mittelpunkt bildet unseres Denkens, unseres Redens und Handelns, was immer es betreffen mag, dass er den Mittelpunkt bildet. Sagt einmal, habt ihr auch dieses Verlangen in eurem Herzen? Habt ihr wirklich das Verlangen, dass Gott seinem Recht kommen soll? Haltet ihr es auch kaum noch aus, bis es geschieht? Wir empfinden doch in unserem Herzen, wie auch in Römer 8 geschrieben steht, wir seufzen mitsamt der Schöpfung und warten alle, dass es offenbar werden soll. Hier sagt Bruder Brenham weiter, sobald wir so denken, wird er zum Haupt für uns über alle Dinge. Sofern wir so denken, wird er zum Haupt über alle Dinge für uns. So steht es hier im Kolosserbrief. Seitdem er zum Haupt aller Dinge für uns gemacht wurde, dass wir auf alles eingehen, ihr sagt, aber wie ist es mit dem Sünder? Er wurde zum Richter für den Sünder. Wenn er es nicht annimmt, er wurde zur Herrlichkeit des Gläubigen, der es annimmt. Alle Dinge wurden durch ihn und für ihn geschaffen. Der Sünder, der das Heil nicht annimmt, für den ist der Herr Richter. Derjenige, der es annimmt, für den ist der Herr Retter, Erlöser. Also es liegt an uns. Jetzt geht's weiter. Die Nacht ist notwendig, um die Herrlichkeit des Tages zum Ausdruck zu bringen. Das Gefäß der Unehre ist notwendig, um die Liebe und Fürsorge für das Gefäß der Ehre zum Ausdruck zu bringen. Eine böse Frau, die unanständige Kleider trägt und ihre Ehre verkauft, ist notwendig, um die Tugend einer anständigen, echten Frau hervorzuheben. Ein Schwindler und ein Dieb sind als Menschen notwendig, um die Echtheit eines wahren Gläubigen, eines wirklichen Christen hervorzuheben. Die Heuchler sind notwendig, um zu zeigen, dass es wirklich Gläubige gibt. Alles besteht in Gegensätzen, das wissen wir auch seit langem. Die Frage ist immer nur, die wir uns stellen müssen, auf welcher Seite wir stehen. Es gibt eine Predigt mit dem Titel Take Sides with Jesus. Stellt euch auf die Seite Jesu. Und das haben wir getan. Wir haben uns auf seine Seite gestellt. Wir halten zu ihm, zu seinem Wort. Er hat sich ja in seinem Wort geoffenbart. Und es heißt hier weiter, so sind alle Dinge durch ihn geschaffen. Und da er alles für uns alle geworden ist und alle Dinge für ihn und durch ihn geschaffen sind, weil das die Wahrheit ist, sollten wir uns um die Übereinstimmung mit ihm bemühen. Wir sollten mit ihm eins werden, weil er mit uns eins geworden ist. Wir sollten mit ihm übereinstimmen. Wie? Indem wir für ihn leben und es nicht nur bekennen. Also ausleben, was wir mit dem Munde bekennen. Alle Dinge sind für ihn und zu ihm geschaffen worden und er soll in allen Dingen den Vorrang haben, so lesen wir es in Kolosser 1 von Vers 15. Hier wird uns gesagt, sorgt euch darum, mit ihm übereinzustimmen, denn auch er ist gekommen und ist uns gleich geworden. Wir sollen mit ihm übereinstimmen. Weiter steht hier, doch die einzige Weise, in der du ein Christ sein kannst, ist, indem sich Christus in dir offenbart. Ich hoffe, dass dies jeder auf dem Tonband auch begreift. Ihr sagt, ich bin dies, bin das, gehöre hier, gehöre dazu. Das bedeutet noch gar nichts. Es muss so sein, dass Christus sich in euch offenbart hat, dann hat er euch anerkannt. Es steht ja geschrieben, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und ich werde mich euch offenbaren. Hier wird uns gesagt, dass es nicht nur eine Lehre ist, nicht nur eine Erkenntnis, ein Erlebnis. Ein Erlebnis mit Gott. Dass sich Christus in euch offenbart. Und da denke ich unwillkürlich an Kolosser 3. Wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das eine greift in das andere. Und keines darf nur eine Lehre sein oder eine Erkenntnis. Es muss ein Erlebnis, es muss Realität sein. Da denke ich an den Ausspruch in einer anderen Predigt. Das sagt Bruder Brenhim, wenn man es so im Tonfall richtig mithört, auf der Aufnahme mit einem Schmerz in seinem Herzen. Und er sagt, ich befürchte, dass die Menschen nur zu einer Gemeinde kommen, aber nicht wirklich zu Christus durchdringen. Das sagt er mit einem sehr tiefen Schmerz. Was nützen uns 1000 Leute in einer Gemeinde, wenn nicht 100 von ihnen durchgedrungen sind, um mit Christus zu leben, weil sie mit ihm gekreuzigt und gestorben sind. Und wie wir es hier gelesen haben, dass wir in ihm sein müssen und er in uns. Und hier geschrieben steht, doch die einzige Weise, in der du ein Christ werden kannst, ist, indem sich Christus in dir offenbart. Er geht weiter und sagt, das bedeutet, es muss so sein, dass Christus sich in euch offenbart hat. Dann hat er euch anerkannt. Ich lese weiter. Das erste war, dass Gott sich den Menschen offenbaren wollte. Das konnte er nicht tun, als großer Jehova Gott, der den ganzen Raum und die Zeit und die Ewigkeit erfüllt. Wir wissen, um hier nicht lang lesen zu müssen, Gott ist aus seiner Urfülle herausgekommen und hat sich in fassbarer Gestalt offenbart, um uns Rettung zu bringen, das Heil zu schenken. Es geht hier weiter. Doch was wollte er damit tun? Er wollte sich als der liebende Vater offenbaren, denn er war Vater. Doch habt ihr es jetzt verstanden? Er wollte sich zum Ausdruck bringen. Das war eine seiner drei großen Absichten, sich zum Ausdruck zu bringen, sich mit den menschlichen Wesen gleichzustellen, sich in Christus zu offenbaren. Wir kommen gleich zum Schluss. Die Offenbarung Gottes in Christo war keine Philosophie, sie war Realität. Sie wurde gesehen, gehört, erlebt, wandelte auf dieser Erde. Christus war das fleischgewordene Wort. Und ihr werdet sehen, wenn wir heute Nachmittag diese Predigt weiterlesen, dass sich nicht nur Gott in Christo geoffenbart hat, sondern auch Christus in der Gemeinde. Und dass die Gemeinde zu dieser göttlichen Realität werden muss, in der jedes Wort Gottes seine Erfüllung findet, in der jede Verheißung verwirklicht werden kann. Gott als der liebende Vater hat sich geoffenbart, um viele Söhne und Töchter zu sich zu ziehen. Deshalb ist er als Sohn Gottes in Menschengestalt offenbar geworden als der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Jetzt sollen wir in dieses göttliche Geschlecht hineingeboren werden, wie irdisch alle nach Adam und Eva kommen und in diese Welt hineingeboren werden, um zu sterben. So ist Christus ohne Sünde in diese Welt hineingeboren worden, um uns vom Tode zu erlösen, um uns das ewige Leben zu schenken. Wie wir nach Adam irdisch alle kommen, so kommen wir geistlich nach dem zweiten Adam. Er ist der Ursprung, der Anfang der göttlichen Schöpfung. Und diese göttliche Schöpfung muss in dir und in mir stattgefunden haben. Und da steht geschrieben, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Nur noch diesen Absatz. Zweitens, um den Vorrang in seinem Leib, in den Gläubigen zu haben, welcher seine Braut ist, damit er in den Menschen wohnen kann. Nun, das hätte er in Adam und Eva tun können, doch die Sünde trennte sie. So musste es einen Weg geben, um das Verhältnis wiederherzustellen. Oh, dieses bedeutet mir so viel. Wenn ich nur bedenke, erkennt ihr es, welches die Absicht Gottes war? Warum hat er nicht Adam und Eva in dem ursprünglichen Zustand gehalten? Dann wäre es ihm nie möglich gewesen, seine Fülle und all seine Eigenschaften zum Ausdruck zu bringen. Er hätte damals ein Vater sein können, das stimmt, doch er war auch Erlöser. Jetzt führt er weiter aus. Wie alles in den großen Plan Gottes hineinpasst, sogar der Sündenfall passt hinein, die Erlösung passt hinein. Alles gehört dazu. Gott hat einen großen Plan gefasst vor Grundlegung der Welt. Den führt er aus. In diesen Plan müssen wir uns einfügen lassen, in dieses große Programm Gottes, das in Kürze seinen Abschluss und Höhepunkt finden und erleben wird. Gott hat Menschen, die aus dem göttlichen Samen des Wortes gezeugt wurden durch den Heiligen Geist. Sie bilden, wie schon vorhin gesagt, das göttliche Geschlecht. Wir haben unsere Ohren nicht den Fabeln zugewandt, sondern dem wahrhaftigen Worte Gottes. Und können mit Petrus sagen, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn verkündigt haben. Sollen wir so nahe vor der Wiederkunft des Herrn irgendwelche Dinge verkündigen, die jeder biblischen Grundlage entbehren? Sollen wir Leuten falsche Hoffnungen machen? Nein, nie und nimmer. Die Heilige Schrift spricht von einer lebendigen Hoffnung. Und wer diese lebendige Hoffnung in sich trägt, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Der nimmt das Wasserbad im Wort, wie geschrieben steht, gewaschen in dem Wasserbad des Wortes. Unsere Sünden werden alle durch das Blut gewaschen, das wissen wir. Aber dann kommt das Wasserbad im Wort. Und dann fällt alles, was nicht göttlichen Ursprungs ist, das fällt dann ab. Es wird abgewaschen, wie durch das Blut der gesamte Schaden gut gemacht wird und wurde, der durch Sünde über uns gekommen ist. Das Blut des Lammes reinigt uns. Das singen wir nicht nur, das glauben wir auch. Das andere ist das Wasserbad im Wort. Und ich glaube, dass der Dienst Bruder Brenhims dazu gedacht war, die verunreinigte Gemeinde in das Wasserbad des Wortes voll hineinzutauchen. Und ich glaube, dass die großen Offenbarungen der Geheimnisse Gottes und seines Wortes ein Vollbad ergeben. Und dass wir alle hineingetaucht werden müssen, da soll sich keiner sträuben und strampeln. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Wasser, man sollte nicht glauben. Aber es gibt auch solche Gläubige, die Angst haben vor dem Wasserbad im Wort. Habt keine Angst. Es wird euch gut tun. Bis jetzt hat mir noch jedes Bad gut getan. Am besten hat mir das Wasserbad im Worte getan. Richtig wohlgetan. Was ist da alles abgewaschen worden? Durch die Gnade unseres Gottes. Ihr Lieben, der Herr meint es so gut mit uns. Aber die Mahnungen, die in den Evangelien und in den Briefen gegeben werden, dürfen wir nicht übersehen und nicht überhören. Und wer meint, ja, ich bin mir meiner Sache sicher, ich habe das vor 14 Tagen gemerkt, wie sicher sich die Leute ihrer Sache sind. Aber darüber sprechen wir ja gar nicht. Die Frage ist, bist du dir Gottes gewiss? Was nützt es mir oder mich, was immer recht sein mag? Die Predigt ist ja kein Deutschunterricht. Was würde es uns nützen, wenn wir sagen könnten, ich bin mir meiner Sache sicher? Das sagt mir und dir überhaupt nichts. Es gibt viele, und die meisten von ihnen waren falsche Propheten. Die waren sich ihrer Sache sicher. Ich habe den Koran gelesen, auch das einzige Buch oder eins der wenigen, die ich gelesen habe von Deckel zu Deckel, um zu wissen, was der Islam bedeutet. Mohammed hat den Leuten klar gemacht. Ein helles Licht erschien am Himmel. Ein Engel sprach mit mächtiger Stimme zu ihm. Du bist der letzte Prophet, den ich sende, und so weiter und so weiter. Im Übrigen hat er Malachi 4, Vers 5 und 6 für sich in Anspruch genommen und gesagt, ich bin der Mann, der hier verheißen worden ist. Ich habe es fast nicht glauben können, als ich das las. Übrigens in Lagos gelesen, wo unser Bruder herkommt, der rechts neben Bruder Ludwig Anton sitzt. Ihr Lieben, nicht, dass wir uns unsere Sache sicher wären. Es geht doch gar nicht um meine oder deine Sache. Doch gar nicht um mich oder dich. Leute, die sich ihrer Sache sicher sind, die können wir hier nicht gebrauchen. Hier wollen wir es mit Leuten zu tun haben, die sich der Sache Gottes gewiss sind, die sich des Wortes Gottes, des Planes Gottes gewiss sind. Solche Leute will Gott hier und in aller Welt haben. Von denen, die sich ihrer Sache sicher sind, ist die Welt voll. Was Gott will, sind Menschen, die sich seiner Sache gewiss sind, die Gewissheit haben, ein Teil dessen zu sein, was Gott jetzt tut. An sich ganz persönlich die Erfüllung der Verheißungen für diese Zeit zu erleben. Gewissheit darüber, dass Gott uns herausgerufen hat. Gewissheit darüber, dass er uns die Belehrung erteilt hat. Gewissheit darüber, dass er uns das prophetische Wort kundgetan hat. Gewissheit, Gewissheit, Gewissheit. Nicht du deine und nicht ich meine, sondern wir gemeinsam sind uns der Sache Gottes gewiss. Und die Sache Gottes stimmt immer mit dem Wort Gottes überein. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Nehmt bitte den Ausspruch nicht leicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in mir bleibt. Und dann Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort geoffenbart. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Wenn Leute Stimmung machen, wo es nicht stimmt, sollten wir da nicht überwältigt sein und in göttlicher Stimmung uns befinden, wenn es stimmt und wenn Gott uns in seinem Worte erhält und uns seinen Willen offenbart. Lasst uns mit Dankbarkeit vor das Angesicht Gottes treten. Das zweite Kommen des Herrn wird so sein, wie es geschrieben steht, seinen Sinn und Zweck erfüllen, nämlich die Heimholung der Braut von dem Bräutigam selber. Dann wird er sich offenbaren, wie wir es gelesen haben, in großer Kraft und Herrlichkeit. Wir werden noch weitere Stellen lesen, so Gott will, heute Nachmittag, und euch zeigen, alles gehört auf seinen Platz. Und am Schluss stimmt alles harmonisch überein. Möge Gott uns alle segnen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Vielleicht singen wir den Chorus. Wir geben die Ehre nur Jesus. Wir geben die Ehre nur Jesus. Und verkünden seine Lieb, und verkünden seine Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus, und verkünden seine herrliche Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus, und verkünden seine Lieb, und verkünden seine Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus, und verkünden seine herrliche Lieb. Treuer Gott, Von Herzen danke ich dir für die himmlische Klarheit, die du uns durch deinen Geist und durch dein Wort geschenkt hast. Wir sind nicht selbstsicher, wir sind aber gewiss, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und wir haben erkannt, dass der Heilige Geist uns in alle Geheimnisse des verborgenen Heilsratschlusses Gottes eingeführt hat. Und dessen sind wir uns gewiss. Halleluja! Treuer Herr, möchtest du in unseren Herzen Dankbarkeit aufsteigen lassen, o Herr, für das große Vorrecht, dass wir in diesen Tagen der Verirrungen und Verwirrungen vor deinem Angesicht wie auf eine Oase mit der Wolke der Herrlichkeit überschattet sitzen und stehen dürfen, um die wahren Worte Gottes zu hören. Treuer Herr, wir bitten dich, dass noch viele, die mitgerissen wurden, sich in falsche Begeisterung befinden und am Ziele vorbeigeführt werden, dass sie noch zur Besinnung kämen, o Herr, dass sie zu deinem Wort zurückkehren, denn du bist der Gott deines Wortes und wirst alle Dinge geschehen lassen, wie du sie in deinem Worte verheißen und zugesagt hast. Treuer Herr, habe Dank, dass du uns jedes Verlangen genommen hast, etwas zu sein, zu wissen oder zu tun. Wir möchten nur das sein, was du aus uns gemacht hast, zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Wir möchten nur hören, was der Geist in Gemeinden sagt und glauben, wie die Schrift gesagt hat, o Herr. Wir danken dir schon jetzt für die völlige Wiedererstattung alles dessen, was der Gemeinde verloren gegangen ist. Treuer Herr, du hast die Botschaft vorausgesandt, um die Realität folgen zu lassen, wie du immer Verheißungen gibst und sie dann erfüllst. So hast du es auch jetzt getan. Und alles Volk sage Amen. Halleluja, Preis und Ehre sei unserem Gott. Halleluja, Halleluja. Treuer Herr, du wirst die Deinen bis ans Ende in deinem Wort erhalten, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen.